Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Als sein Sohn mit 10 Jahren nach einem Freistoß die Ronaldo-Show abzog, ist Marcel Reif zu ihm hin und hat gesagt, das machst du noch einmal, dann kannst du was erleben. Und deshalb sagt er bei der Frage, wer der weltbeste Fußballer ist, auch definitiv Lionel Messi. Vor einem Jahr ging der langjährige Sportmoderator in den Ruhestand. Er hat mehr als 1500 Spiele kommentiert, mehr als 30 Jahre Fernsehkarriere. Am Montag war er zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und sie haben sich dann auch über den Mann unterhalten, der die WM 2006 nach Deutschland geholt hat. Franz Beckenbauer.
Gesundheitlich, soviel ich weiß, geht ihm gut.
Wieder gut.
Ich habe seinen Manager getroffen, der hat mir gesagt, alles okay. Aber er hat sich sehr zurückgezogen. Also gehe ich davon aus, dass er an dem, was sich da so entwickelt hat, zu knabbern hat.
Also das Sommermärchen des Jahres 2006. Ermittlungen vor allem der Schweizer Staatsanwaltschaft und die Lichtgestalt Franz Beckenbauer jetzt plötzlich im Zwielicht. Was macht das mit einem Menschen?
Wir haben uns im Laufe der Jahre immer wieder getroffen. Wir haben über vieles geredet. Man kennt sich. So, Punkt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich glaube, dass er von den Dingen, wie sie sich dann entwickelt haben, auch überrollt wurde auf eine Art. Also wir beide wissen oder wir sagen offenkundig, kann man doch eine Weltmeisterschaft, nur weil sie plötzlich einmal in Deutschland stattfindet, nicht unter völlig anderen Bedingungen nach Deutschland holen, als andere Weltmeisterschaften anderswohin geholt worden. Oder um es auf Deutsch zu sagen, mit nur nach der reinen Lehre wird es, und damit alles unbefleckt bleibt, wird es kaum gelingen.
Also auch wir mussten mit anderen Worten ein paar wichtige Menschen schmieren.
Ob das so ging oder anders, jedenfalls, wenn du eine WM haben willst, musst du nach den Regeln spielen, wie sie die FIFA bis heute offensichtlich als gängige Praxis lebt. Du kannst sagen, ich will diese WM nicht. Unter diesen Umständen, das machen wir nicht. Wir bleiben sauber, wir machen. Dann musst du aber sagen, okay, dann kriegen wir die WM nicht, das ist ja auch in Ordnung. Beckenbauer war immer ein großer Pragmatiker. Ich war als Spieler Weltmeister geworden, ich bin als Trainer Weltmeister geworden und jetzt bringe ich die Weltmeisterschaft nach Deutschland. Das war sein großes Ziel, das weiß ich.
Kann man sagen, da ist auch, was das Krisenmanagement angeht, einiges schiefgelaufen. Ich erinnere mich an ein Interview, das Beckenbauer der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, in dem er sinngemäß gesagt hat, egal wer mir was vorgelegt hat, ich habe immer alles unterschrieben.
Ich weiß, dass das absurd klingt. Ich weiß aber aus meiner Kenntnis des Menschen Beckenbauer, dass ihm diese kleinen Dinge, also Unterschriften, es ging immer ums große Ganze.
Unter Millionenzahlen.
Ja, er sagt, ja, weil er sagt, Geld hat ihm, er hatte immer Geld. Das ist ein Sonnenkind. Mhm. Und da kann man irgendwann mal, ich halte das nicht für richtig und nicht nachahmenswert, aber nachvollziehbar. Man verliert irgendwann mal die Koordinaten. Also Franz, du musst doch, wenn da was zu unterschreiben ist und du bist der Cheforganisator, musst du doch gucken, was du unterschreibst, sonst kriegst du wieder eine Waschmaschine oder was auch immer. Du, was ich, wenn ich das alles gelesen hätte, dann würde ich heute noch unterschreiben. So kann man Geschäfte nicht führen, aber die WM war ein Märchen und ich glaube zu wissen, dass er sagt, die WM hat euch gefallen, ihr wolltet sie. So ist es gelaufen.
Sein Drang zu kommentieren ist weg, sagt Marcel Reif. Er schaut sich jetzt einfach ein Fußballspiel an. Vor einem Jahr ging der langjährige Sportkommentator in Ruhestand. Am Montag war er zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und mit Fußball ist Marcel Reif dennoch weiter eng verbunden. Für einen Workshop reiste er mit Fußballreportern ein paar Tage nach Nordkorea. Und sie haben dort auch das Mausoleum besucht, wo die verstorbenen Diktatoren aufgebahrt liegen.
Alles viel zu groß, die Bilder immer sehr hoch unter der Decke, sodass du immer hochgucken musst. Mhm. Das habe ich dann relativ zügig begriffen. Es geht darum, dir klarzumachen, wie klein du bist. Also nicht ich als Besucher, aber das Volk soll wissen, du bist klein und es gibt oben eine herrschende Klasse, die ist groß. So, und dann wirst du da in dieses Mausoleum geführt und dann teilt man dir mit, du verbeugst dich bitte. Und zwar nicht hinter dem Kopf. Also muss einmal drum rumgehen, ja, um diesen gläsernen Sarkophag, sondern an den Seiten jeweils und von den Füßen zum Kopf zu. Hast du dich zu verbeugen? Der erste Impuls ist, ich verbeuge mich dann, wenn ich es für richtig halte. Dann kommst du rein, da steht um diesen Sarkophag stehen 4, 5 Jungs mit Waffe und allem stehen da. Und das hat eine Atmosphäre. Natürlich verbeugst du dich, weil du sagst, bevor ich hier in einem Arbeitslager lande.
Du findest es grauenhaft, gleichzeitig.
Absurd. Es ist so, so anders. So muss es auf dem Mars sein.
Ist Ihnen, ich meine, Sie haben ja auch als Fußballreporter sehr viele Länder erlebt, in denen jetzt auch nicht die ganz großen demokratischen Spielregeln gegolten haben. Ist Ihnen was Ähnliches oder Vergleichbares passiert?
Du lernst Dinge, die du für nicht möglich hast. Ich sage, in Pyongyang, also die Hauptstadt, wie viele Menschen leben hier? Da kommt irgendeine Zahl, ja. Aber die Menschen, die du hier siehst, sind nur Menschen, die hier rein dürfen. Also kann niemand von vom Land sagen, so, ich fahre jetzt mal in die Hauptstadt oder gehe einkaufen, immer einkaufen. Hm. Ja. Sondern nur wer wirklich eine Erlaubnis hat, darf diese Stadt betreten. Es ist alles reglementiert, alles.
Die Menschen sind offenkundig 10 Zentimeter kleiner als im Süden von Korea.
Sagt man, und ich habe den Eindruck gewonnen, dass das stimmt.
Und
Mangelernährung.
Was die Exekutionen angeht, gibt es auch feine Unterschiede. Je höher der Rang dessen, der exekutiert wird, desto größer das Kaliber, das ihn trifft.
Man hat mir gesagt, dass hochrangige Offiziere werden mit Luftabwehrraketen exekutiert. Das muss man sich mal vorstellen.
Ansonsten gibt es diesen Herrn Kim Jong-un, der dieses Land regiert. Und jetzt gibt es einen amerikanischen Präsidenten, der Trump heißt. Was bedeutet das alles für uns und die Zukunft?
Das bedeutet, dass Herr Trump nach meinem Eindruck vieles entscheidet aus einer Emotion auch heraus. Und dass du nur hoffen kannst, dass du wenigstens bei der führenden Nation, westlichen Nation, in der Führung hoffen kannst, dass es Regularien gibt, regulative Kräfte, die Emotionen im Zaum halten.
Wobei, also fairerweise man jetzt auch sagen muss, zwei hochrangige oder einige hochrangige Militärberater von Trump scheinen ja außerordentlich vernünftig und besonnen zu sein.
Naja, weil wir sonst auf eine Konfrontation hinaus marschieren, die kein Mensch, das ist ja Wahnsinn. Also und so sind aber solche Dinge entstanden, habe ich mir mal sagen lassen. Nicht die großen politischen Winkelzüge, sondern da sind zwei durchgedreht und dann haben wir ein Problem.
Marcel Reif in SWR1 Leute. Jederzeit auch als Video- und Audio-Podcast über swr1.de. Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Mit diesem Kabarettprogramm ist Werner Kotschwara seit 17 Jahren unterwegs. Das ist eines seiner 11 Programme. Von Tyrannosaurus Rex bis Einer flog übers Ordnungsamt. Er gilt ebenso als der Erfinder des juristischen Kabaretts. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute und sagte dann auf die Frage, wie viel Humor haben Juristen?
Ich glaube, ein Jurist, der keinen Humor hat, braucht morgens gar nicht aufzustehen. Es gibt kaum einen Beruf, der so zwingend zur Voraussetzung hat, dass man eigentlich Humor mitbringen sollte, zumindest.
Sag doch immer die trockenen Gesetzestexte, da steckt nichts Humorvolles drin.
Deswegen, und um da einigermaßen noch freudvoll durch den Tag zu kommen, ist zwingend von Vorteil, dass man ein bisschen Humor mitbringt. Und man muss sagen, die meisten Juristen, die ich kenne, sind auch ziemlich smarte Jungs. Und der Witz ist eigentlich der ständige Begleiter von Klugheit insofern. Ist es nicht so ungewöhnlich, dass die Juristen witzig sind, weil sie halt danach schon relativ gescheit sind.
Wie sieht denn dann dein juristischer Hintergrund aus?
Mein juristischer Hintergrund besteht eigentlich darin, dass meine Tochter gerade Staatsexamen macht in Jura. Ich selber habe keinen Tag Jura studiert, obwohl ich das schon so oft gesagt habe, kommen aber trotzdem nach jeder Vorstellung Leute zu mir, Anwälte, und fragen, Herr Kutschmara, wie läuft denn Ihre Kanzlei so? Also man mutmaßt automatisch, wenn jemand das macht, was ich mache, nämlich sich auslassen über Juristerei, wenn auch nur über die Komik der Juristerei, glaubt man dennoch, Grundvoraussetzung sei schon ein juristisches Studium, was in meinem Fall aber partout nicht vorliegt. Ich habe keinen Tag Jura studiert.
Wir duzen uns gerade, wir kennen uns nämlich aus vielen SWR2-Studiobrettel-Sendungen im Kabarett, ja, deswegen wollen wir das einfach den SWR1-Hörern noch erklären. Aber du kannst zurückblickend, glaube ich, auf 4 Tage Germanistikstudium, ist das richtig?
Konstanz, 4 Tage. dann war mir eine Dame zu weit weg. Die war in Schwäbisch Gmünd und ich wollte dringend wieder zurück zu Love of My Life. Und dann habe ich wieder die Zelte abgebrochen, die germanistischen in Konstanz, und bin wieder heimgefahren nach Gmünd, um dann allerdings wieder weiter zu studieren in Freiburg, ohne die Dame, Volkswirtschaft.
Und der Humor hat natürlich auch eine Schule, die du durchlaufen hast. Wir hören da gerade mal rein, wie das bei Werner Kutschwara klingt.
Noch der Schule bin ich gleich weg aus unserem Dorf und auf die Humor-Oberfachschule. 8 Semester Humorwissenschaften. Kurz mal im Schnelldurchlauf. Erstes Semester war ganz einfache Wortspiele. Wie nennt man dicke Menschen, die sich verbergen? Antwort: versteckte Fette. Also so ganz, ganz einfache Sachen. So Grundlagen. Ne? Das ist so. Dann das zweite Semester war schwarzer Humor. Was sagt man am Grab eines Menschen, der sehr viel gegessen hat? Der Verstorbene isst nicht mehr. Und dann auch Grundlagen eher. Dann aber auch schon eher anspruchsvolle Sache, zum Beispiel eine Prüfungsfrage war: umschreiben Sie wortspielerisch den Tod beim Geschlechtsverkehr? Antwort: aufeinander eingehen. Na, das ist dann so ein bisschen was. Ne? So.
Für eine Handvoll Trollinger ist das neue Programm von Kabarettist Werner Kotschwara. Seit 30 Jahren macht er erfolgreich Kabarett. Er ist bundesweit mit seinem Oxford-Schwäbisch unterwegs. Am Dienstag war er in SWR1 Leute. Weiß ein Hamburger denn dann gleich, was mit für eine Handvoll Trollinger gemeint ist?
Dieses Programm spiele ich explizit nicht außerhalb von Baden-Württemberg. Es reicht mir bereits, wenn ich mit meinem normalen Oxford-Schwäbisch oder das, was ich für Hochdeutsch halt, in Hamburg auftrete, dann kommen meistens Leute nach der Vorstellung hinter mir und sagen, sie haben ja wirklich einen interessanten Dialekt. Wir kennen auch Leute in der Schweiz.
Schön.
Ja, und deswegen weiß ich, wo die Programme hingehören. Die juristischen spielen wir bundesweit und auch in Österreich und in der Schweiz rauf und runter, das geht. Aber dieses schwäbische Kabarett, das bleibt ausschließlich in Baden-Württemberg. Ich würde sogar sagen, nicht mal Baden, nur Württemberg, weil es halt schwäbisch ist.
Und da hast du dir auch die Geschichte eines Dorfes rausgesucht. Du wohnst jetzt in Schwäbisch Gmünd. Inwiefern kommt da Biografisches zum Tragen?
Also jetzt wohne ich in einem Dorf namens Trollingen, daher für eine Handvoll Trollinger. Das ist ein Wortspiel eigentlich. Ja. Und meine Biografie drückt dahingehend durch, dass ich einfach so Sachen ein bisschen ausbaue aus meiner Kindheit auch. Man hat eine Pubertät erlebt und im Nachhinein betrachtet, zeigen sich da sehr, 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 sehr heitere Seiten im Rückblick betrachtet. Und die kann man schön ausschmücken und dann merkt man, wie so ein Raunen durchs Publikum geht, weil die Leute spüren, wir sind ja alle eine Altersklasse im Endeffekt und so. So war es bei Ihnen eigentlich auch. Ne? Wir haben alle früher in Sachen Aufklärung nicht auf dem 2-Meter-breiten Flachbildschirm geglotzt, ne? Sondern wir haben durch Schlüssellöcher geguckt.
Wo du gerade die Altersklasse erwähnst, vielleicht ist das der Moment, um über das Alter zu sprechen. Es steht ja was Besonderes an dieses Jahr auch noch. Ein besonderer Geburtstag, ein runder.
Hüsli. Ich erreiche dieses wunderbare 60. Lebensjahr.
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass du jetzt auf Biografisches guckst in einem Programm und einfach nochmal zurückblickst? Hat das mit dem Alter zu tun oder ist das jetzt rein interpretiert?
Das ist rein interpretiert. Nein, ich wollte einfach ein neues Programm schreiben, dann überlegt man sich, was mache ich denn so? Und ich wollte einfach eine Geschichte erzählen. Ich wollte nicht einfach so dieses normale Kabarett machen, dass die Zeitung aufschlägt und das dann kommentiert, sondern eine Geschichte. Ich bin der Meinung, dass ein Interesse besteht an gut erzählten, vor allem lustigen Geschichten. Die haben einen Anfang, der steigert sich, dann haben sie auch ein Ende. Dass man nicht, Comedy fängt irgendwo an, hört irgendwo auf im Beliebigen. Ich wollte einen exakten Anfang und Ende, wie halt so eine Geschichte strukturiert ist.
Eine gute Geschichte braucht natürlich auch eine gute Dramaturgie. Gibt es so einen Moment für eine Handvoll Trollinger, wo du sagst, oh, auf den Moment freue ich mich ganz besonders, wenn ich das erzähle?
Also da ist ein Moment, wenn ich erzähle von einem Herrn, der, also als wir Kinder waren, da haben wir einen gehabt, der war ein bisschen komisch und der ist immer in den Wald gegangen und hat da so Körner gesammelt und hat er so zusammengemischt und hat gesagt und so, das sind seine Körner, das Beste, was gibt auf der Welt, und der ist dann aber weggezogen. Und dann, aber 20 Jahre später schalte ich das Radio ein und dann höre ich da den Rauschwätzer, Seitenbacher.
Verstehe. Sonntagmorgen mit SWR1 Leute der Woche. Vor allem Kinder und Neugeborene operiert René Prätre. Die Herzen der Neugeborenen sind oft nicht größer als eine Walnuss. René Prätre ist Klinikdirektor der Herzchirurgie am Universitätsspital in Lausanne. Er ist auch in Mosambik und Kambodscha tätig, wo Kinder und Jugendliche mit schweren Herzfehlern operiert werden. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat er auch darüber berichtet, dass er manchmal mit dem Hubschrauber vom Berg geholt wird und nachts rausgeklingelt wird, wenn es darum geht, ein Herz zu transplantieren.
Eine Transplantation ist eine klassische Situation, wo ich auch in der Nacht kommen muss.
Das bedeutet, irgendwann gibt es dieses Spenderherz, auf das die Ärzte und natürlich auch der Empfänger so lange gewartet haben. Und dann hat man wie viel Zeit?
Zu organisieren hat man schon einige Stunden, weil wir nehmen bei Spender nicht nur das Herz. Oft nehmen wir auch die Lunge, die Leber, die Nieren. Und da muss man 2, 3, 4 Team organisieren, alles koordinieren. Und das braucht schon das braucht Zeit. Okay. Aber der Spender ist normalerweise stabil. Jetzt, wenn wir das Herz entnehmen haben und wir fliegen zurück nach Zürich, wo ich war, oder Lausanne oder Genf, da diese Zeit ist kritisch. Und wir sind sehr froh, wenn wir dieses Herz schon innerhalb 4 Stunden einpflanzen können.
Okay. Was ist schwerer zu transplantieren, ein Kinderherz oder ein Erwachsenenherz?
Es ist nicht so viel, wie groß ist das Herz, sondern wie komplex ist diese Anatomie oder wie oft es schon vorher operiert wurde. Aha. Jedes Mal, wenn man reoperiert, ist es technisch viel schwieriger. Aber es gibt auch Herzen, die anatomisch extrem schwer zu transplantieren sind. Zum Beispiel, normalerweise liegt das Herz auf der linken Seite, aber bei einigen Kindern liegt es auf der rechten Seite. Und diese Herzen sind auch sehr schwer zu transplantieren.
Muss man da, was die Anschlüsse angeht, was das Handwerk und die Technik angeht, da besonders aufpassen?
Ja, das ist klar. Das ist klar. Man muss die richtigen Verbindungen machen, aber das Blut durch diese Verbindungen muss auch problemlos fließen können. Und wenn das Herz ist verdreht oder so, das ist immer schwieriger, die richtige Stelle zu finden. Man kann auch nicht ein zu großes Herz einsetzen, aber auch nicht zu klein. Und da hat man weniger Möglichkeiten. Also das ist manchmal sehr schwer.
Wenn man solche Extremoperationen macht wie Sie, also bei Kindern auch, die ohne eine solche Operation sterben würden, bekommt man natürlich auch, vermute ich zumindest, ein wunderbares Feedback, wenn es gut geklappt hat, von den Eltern?
Nicht nur von den Eltern, von uns selbst auch, von dem Team, weil das Team weiß auch, wie schwer es ist, wie die Herausforderung ist und so. Aber es ist klar, am Ende der Operation, ich mache immer einen Anruf zu den Eltern und dieser Satz, ich werde ihnen lebenslang dankbar sein, habe ich so oft gehört. Das ist fast, ich würde nicht sagen jede Woche, aber 2-mal pro Monat.
Ist natürlich ein wunderbares und tolles Erfolgserlebnis.
Ja, klar, das ist klar.
Leider nicht so schön, aber manchmal passiert es dann halt auch, dass ein Kind es nicht schafft und stirbt.
Das stimmt, das passiert auch. Aber wenn ich statistisch schaue, was ist unsere Erfahrung in einem Jahr zum Beispiel, was wir nennen die Sterblichkeit, betrifft 2,5%. Das heißt, wenn wir 300 Operationen bei Kindern pro Jahr operieren, verlieren wir 6, 7 Kinder. Das ist auch nicht sehr viel.
Kinderherzchirurg René Prätre in SWRs Leute der Woche. Ein Dino geht. Mit dieser Überschrift wurde Jürgen Schmitz, der Leiter der SWR-Redaktion Landespolitik, diese Woche im firmeneigenen Intranet verabschiedet. Mehr als 30 Jahre Landespolitik. Das bedeutet, in Ministerpräsidenten gesprochen, Späth, Teufel, Oettinger, Mappus und Kretschmann. In SWRs Leute mit Wolfgang Heim hat Jürgen Schmitz auch über sein Verhältnis zu Winfried Kretschmann erzählt.
Ich würde mal sagen, ein professionelles Arbeitsverhältnis.
Das heißt übersetzt?
Das heißt übersetzt, dass wir, glaube ich, voneinander wissen, was wir voneinander zu halten und was wir voneinander erwarten können. Dass wir eine relativ große Distanz zueinander trotzdem haben. Aber ich glaube, er hat mich nie wirklich abgelenkt und ich war hoffentlich auch immer entsprechend fair ihm gegenüber.
Hast du eine Erklärung dafür, dass aus einem Langzeit-Oppositionspolitiker der Grünen, den ja auch manche in den eigenen Reihen ein bisschen belächelt haben, dass aus diesem Mann eine späte Lichtgestalt wurde?
Jetzt lass noch den politischen Haupt- und Proseminaren auch noch ein bisschen Arbeit. Nein, aber ernsthaft, eine wirkliche Erklärung habe ich nicht. Es ist eines der faszinierenden Geschichten, die ich erlebt habe, wie aus diesem Mann ein Ministerpräsident geworden ist, der ja inzwischen Kult ist. Wenn du mich vor 5, 6, 7 Jahren gefragt hättest oder ein Bild gemalt hättest mit Kretschmann als Ministerpräsident, habe ich gesagt, nee, also alles Mögliche, aber das nur garantiert nicht. Zeigt aber, dass in der Politik vieles möglich ist und dass Potenziale manchmal einfach auch gehoben werden müssen.
Und eine bestimmte Substanz auch vorhanden sein muss, sonst funktioniert das nicht.
Und es muss der Mann zur Zeit passen oder der Mensch zur Zeit passen. Es gibt ja auch Frauen, die solche Karrieren machen, aber das muss halt einfach beides zusammenpassen, sonst geht's nicht.
Ist es die große Ähnlichkeit zwischen Merkel und Kretschmann, dass sie A, Substanz haben und B, authentisch und glaubwürdig rüberkommen?
Letzteres auf jeden Fall, ja. Wobei es einen großen Unterschied, glaube ich, gibt zwischen Merkel und Kretschmann. Und das ist der, Kretschmann gibt sich die Mühe, seine Politik zu erklären. Er versucht es zumindest. Wenn er auch manchmal sich mit Arendtschen Zitaten ein bisschen versteigt, aber er versucht zumindest, Leute mitzunehmen bei dem, was er entscheidet, während Frau Merkel ihre Politik in der Regel für alternativlos hält.
Wobei die Nähe zwischen diesen beiden doch relativ groß sein soll, nach allem, was man so hört.
Die Nähe ist sicherlich sehr groß, aber auch da würde ich mal sagen, oder sage ich, das ist auch eine professionelle Nähe, die sich auch schnell wieder ändern kann. Bei allem, was man über Winfried Kretschmann sagen kann, darf man nie vergessen, der hat nicht nur seinen Machiavell gelesen, er hat ihn auch verstanden und er praktiziert ihn.
Und es ist einer, der im Tagesgeschäft durchaus auch die Ellbogen ausfahren kann.
Aber natürlich, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist.
Und entsprechende Leute auch im Hintergrund hat, die strategisch klug die Dinge für ihn vorbereiten.
Er hat ein gutes Team um sich herum, das zumindest mal bis zur letzten Landtagswahl auch sehr perfekt und harmonisch funktioniert hat. Ich habe im Augenblick den Eindruck, dass die Teamleistung in der zweiten Reihe deutlich zu wünschen übrig lässt, weil die Koordination nicht mehr stimmt.
Die Frage ist, was wird in 4 Jahren sein? Da ist Winfried Kretschmann auch jenseits der 70. Wird er aufhören oder wird er es so ähnlich machen wie sein neuer Freund Seehofer?
Ich glaube, einen Fehler wird er nie machen. Er wird nie eine Ankündigung machen, die er anschließend in dieser Weise, wie Seehofer das getan hat, revidiert. Er hält sich die Entscheidung im Moment offen und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er am Ende dieser Legislaturperiode irgendwann zur Entscheidung kommt. Einer muss es machen und das bin ich und dann mache ich es nochmal.
Eine insektenlose Welt droht die uns. Kaum einer kann die Entwicklung der Tiere besser überblicken als Gerhard Hasbrunner. Er ist der Direktor einer der größten naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen der Welt, der Zoologischen Staatssammlung in München. Die weltgrößte Sammlung von Schmetterlingen gibt's da zum Beispiel auch, mehr als 11 Millionen. Aber auch den Faltern geht's schlecht. Die Insekten sind besonders bedroht. Eine insektenlose Welt, für den Zoologen Gerhard Hasbrunner eine echte Horrorvorstellung.
Ja, das ist tatsächlich eine Horrorvorstellung, weil wenn uns die Insekten ausbleiben, dann bleiben uns viele andere Tiere eben auch aus. Dann gibt's auch keine Spinnen mehr, das wird jetzt nicht so viele Leute stören, aber dann gibt's zum Beispiel auch keine Singvögel mehr, weil die fressen die Insekten und die verhungern schlicht und einfach.
Wie steht's denn um die Insekten gerade?
Schlecht. Wir haben einen dramatischen Rückgang an Insekten und zwar sowohl in Bezug auf Arten, also wir haben sehr viele Arten, denke jetzt etwa an die Schmetterlinge, Wildbienen und ähnliche Dinge, wo wir es wissen, es gibt viel, viel mehr, wo wir es gar nicht wissen, was wahrscheinlich dort auch der Fall ist. Und die gehen also von den Arten her stark zurück, aber sie gehen auch in der Menge enorm zurück. Also wir haben in der Luft vielleicht nur mehr ein Viertel der Insekten in vielen Bereichen, die wir noch vor 20, 30 Jahren in der Luft hatten. Und das ist auch ein Mengenproblem.
Ist das nur der Klimawandel oder woran lässt sich das festmachen?
Nein, das hat mit Klimawandel eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine direkte Folge von 2 zentralen Faktoren. Das eine heißt industrielle Landwirtschaft und das zweite heißt Bodenversiegelung.
Ja, also Pestizide sind dazugekommen und man hat eben keine Flächen mehr. Wobei in den Städten gibt's ja inzwischen Menschen, die dann auch wieder Bienenvölker ansiedeln. Und ist das ein Gegentrend, der sich da entwickelt?
Ja, also es ist fast pervers. Also die Städte sind der einzige Lichtblick im Moment wieder, die zunehmend jetzt wieder langsam, aber doch und mit viel Erziehungsarbeit zunehmend grüner werden. Die Landwirtschaft hat ein doppeltes Input, einerseits die Pestizide, ja, aber mindestens genauso stark die Überdüngung, weil die Überdüngung eliminiert ihnen die Blühkräuter. Und wenn sie keine Blühkräuter haben, dann haben sie die ganzen Blütenbesucher, ob es jetzt Schmetterlinge sind, Wildbienen sind oder sowas, auch nicht mehr da. Sie haben also einheitsgrün nur einmal im April oder im Mai mit Löwenzahngelb gefüllt und der Rest ist aber sozusagen Hungerwiese für die Insekten.
Müsste aber die Landwirtschaft doch eigentlich auch wissen, dass sie da gegen sich selbst arbeitet.
In Bereichen. Das Dumme ist, dass die das hauptsächlich verursachen, nämlich die Ackerbauern im weitesten Sinn, das sind eben nicht dieselben wie die Obstbauern, die leiden dann nur daran, dass es keine Bienen mehr gibt. Ja, das sind aber andere.
Inwiefern gehen Sie da als Zoologische Staatssammlung vor? Ist das auch Ihre Aufgabe, dahingehend zu appellieren?
Unsere Aufgabe ist primär einmal die Datenlage zu erheben, also zu schauen, was ist wirklich los und natürlich auch aufzuklären, das tue ich auch jetzt ein bisschen auch gerade, auch an die breite Öffentlichkeit, dass man sich bewusst wird, was da passiert. Wir haben noch alle so die Idee aus den 70er, 80er Jahren, oh, die böse Industrie macht verstinkt die Luft und macht die Flüsse kaputt. Das ist eigentlich eigentlich hinter uns? Das, wie gesagt, die zentralen Faktoren ist heute industrialisierte Landwirtschaft. Ich sage bewusst industrialisierte Landwirtschaft, nicht der Bergbauer, nicht der Kleinbauer. Der Große ist das Problem. Und B, die Bodenversiegelung.
In China ist es ja schon so, dass tatsächlich dann auch die Blüten per Pinsel bestäubt werden müssen. Welches Szenario, glauben Sie, erwartet uns denn hier in Deutschland?
Wenn wir nicht tatsächlich hier umdenken, beziehungsweise nicht nur denken, sondern auch anders handeln, wirklich nachhaltig handeln, steht das unseren Obstbauern auch bevor.
Insekten haben ein mieses Image, deshalb sind sie auch selten Thema. Dabei gehen sie dramatisch zurück. Gerhard Hasbrunner, der Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München, hat davon am Freitag bei uns in SWR Leute berichtet. Was macht denn der Direktor der Zoologischen Staatssammlung München, wenn er zum Beispiel auf eine Spinne trifft?
Das hängt davon ab, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich das ist. Also wenn es am Tag ist, Tag ist schon raus. Nacht bin ich meistens zu faul dafür.
Weil es genug gibt, sagen Sie, kommen da... Habe ich ja, dann auch kein Teeherz mehr?
Das sind ja meistens Hauswinkelspinnen, die wir da haben. Die sind also keineswegs gefährdet oder sonst irgendwas. Also da halte ich das durchaus für vertretbar.
Welche Schädlinge wären Sie denn selber gerne los?
Die Hauptschädlinge, die ich bei mir im Garten habe, das sind Engerlinge, meistens von den Rosenkäfern, obwohl die zum Glück in der Regel totes Pflanzenmaterial fressen. Also die sind zwar lästig, aber sie schaden jetzt in dem Sinn nicht. Weil viel gefährlicher sind die Engerlinge der Maikäfer, also die fressen ja dann die aktiven Wurzeln an. Also da muss man...
Kommen Sie mit der Sprühflasche?
Nein, die grabe ich aus und verfüttere sie dann auf der Terrasse an die Singvögel. Die sollen dann auch was davon haben.
Es kommen auch Fragen der SWR1-Hörereien, zum Beispiel von Horst Landau aus Eichwald, der wissen möchte, welche Meinung, wenn wir gerade schon im Garten sind, passt das vielleicht, welche Meinung Sie zum Kompost im Garten haben. Denn zunehmend verschwindet der ja auch in der braunen Tonne.
Ja, es ist die Frage, was dann mit der braunen Tonne eben passiert. Wenn das in einer Großanlage kompostiert ist, ist es eigentlich irrelevant. Ich selber habe 2 Komposthaufen im Garten. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Am Blumenbeet ist das also ein ganz toller Dünger, das ist ja auch gar nichts Schlechtes, weil da blüht's, da gibt's dann auch wieder Nahrung für die Blütenbesucher. Was man nicht tun sollte, ist den Rasen großartig düngern. Das ist dann wieder die grüne Wüste, wie wir sie kennen.
Und die grüne Wüste ist eben so gefährlich, also auch der englische Rasen, der bei manchen eben auch so liebevoll gepflegt wird, vielleicht ein bisschen weniger Pflege täte ganz gut?
Ja, also ich bekenne mich, also das Ideale wäre, wenn die Gartengröße das erlaubt, das ist zunehmend natürlich schwieriger, irgendwo im Garten ein, wie ich das bezeichne, ein schlampiges Eck zu haben, wo man also geäst und gerümpel und einfach ein bisschen verrotten lässt. Sie werden sich wundern, wenn Sie sowas anlegen, was sich dort nach 1-2 Jahren dort alles tummelt in einem solchen schlampigen Eck. Also das ist nur zu empfehlen.
Wie gehen Sie denn durch Ihren Garten? Gucken Sie ganz besonders hin, weil Sie erforschen ja auch unbekannte Tierarten oder rechnen Sie gar nicht damit, noch was Unbekanntes bei sich im Garten zu entdecken?
Also in meinem Garten eigentlich nicht. Also das sind meistens Dinge, die man schon gut kennt. Es sieht ganz anders aus, wenn Sie etwa in den Wald gehen und dort eine 2 Eimer Bodenprobe nehmen. Da haben Sie eine durchaus reelle Chance, in diesen 2 Eimern Bodenprobe eine noch nicht bekannte Tierart zu finden. Sie ist vermutlich sehr klein, also eher unter 1 Millimeter groß, wahrscheinlich schwarz oder weiß, also nicht besonders bunt. Das kann jetzt ein kleiner Wurm sein, das kann eine Milbe sein oder ein anderes kleines Insekt. Aber da ist die Chance schon ganz durchaus real.
Eins gehört. SWR 1.